Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Eine so breite und massive und ernst gemeinte Protestwelle wie in diesem Herbst 2010 gab es bisher noch nie im Deutschland der Nachkriegszeit. Die Schienenblockaden gegen den Castortransport nach Gorleben am Wochenende bewiesen immerhin eine Schranke für die Exekutivorgane, eine echte Kraftprobe des für sie Machbaren. Und sie waren zugleich auch nur ein Teil des politischen Unwillens der gesamten Bevölkerung. Gorleben ist überall, das will was heißen. Es ist möglich, dass auch die derzeitige Regierung, wie dereinst 1979 Ministerpräsident Albrecht, erkennen müssen, dass eine Endlagerung und Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben politisch nicht durchsetzbar ist. An vielen Stellen in Deutschland und auch anderswo rumort es heftig. Zu offensichtlich ist geworden, dass die politisch Mächtigen keinen politischen Verstand, sondern dem Restaurations- und Entwicklungsbedarf einer kaputten Kapitalwirtschaft folgen. Und ganz so sorglos um ihre Wirkungsmacht sind die zuständigen Politikerinnen und Politiker nicht mehr. Die Ahnung eines politischen Flächenbrands keimt auf. Und zugleich wächst hinter ihrem Rücken die Notwendigkeit, Großprojekte des Kapitals auch gegen den Widerstand der Bevölkerung durchzusetzen. Aber immerhin wurde der Bau am Stuttgarter Bahnhof schon zum Teil unterbrochen, um eine Mediationsverhandlung durch Heiner Geißler zu ermöglichen, und vorletzte Woche wurde auch die akute Schließung des Altonaer Museums zurückgenommen. Zumindest vertagt, weil der Widerstand der Bevölkerung gewaltig war. Mit Protest und Aufruhr muss wohl langfristig gerechnet werden. Ich sprach in Hamburg den Pressesprecher der Bürgerinitiative Altonaer Museum bleibt, Abraham Ockert, und fragte ihn, in welchem Zusammenhang er den Widerstand gegen die Entschließung des Hamburger Kultursenators Stuth sieht, das über 100 Jahre alte Traditionsmuseum zu schließen, um das Gelände für ein Immobilienprojekt eines Konzerns zu verkaufen. Ja, Sie haben gerade erwähnt, dass die Politiker inzwischen ein bisschen die Bevölkerung fürchten. Also, dass die Meinung des Volkes doch irgendwo einen anderen Stellenwert bekommen hat.
Ja.
Sehen Sie das auch im Zusammenhang mit Stuttgart 21 oder was in Berlin passiert oder überhaupt, was ja im Augenblick sich so bewegt?
Ja, ich sehe das total im Zusammenhang. Ich glaube, all diese unterschiedlichen Bewegungen, nenne ich das jetzt mal, haben einen Subtext. Dieser Subtext ist geschrieben worden im Rahmen der Finanzkrise. Diese Finanzkrise hat ja dazu geführt, dass das Solidarprinzip von den Füßen auf den Kopf gestellt wurde, indem der Transfer jetzt nicht mehr von den Starken zu den Schwachen geht, sondern umgekehrt die Schwachen die Starken zu stützen haben. Banken wurden mit mehreren hundert Milliarden gerettet, während also im Sozialbereich und im kulturellen Bereich wo mit Cent und mit Euro gerechnet wird, eben halt Cents und Euros dann auch eingespart werden sollen. Und das verstehen die Menschen nicht. Das finden sie einfach ungerecht. Also ihr Gefühl von Gesellschaft ist im Grunde genommen empört. Und daraus folgt dann auch die Bereitschaft, sich neuerdings viel mehr zu engagieren, als das in früheren Zeiten der Fall war.
Es ist etwas prinzipiell Neues entstanden. Die Bürgerinitiativen haben zum großen Teil ihren konservativen Charakter verloren, wollen nicht nur bewahren, sondern auch wirklich über ihre Lebensgrundlagen bestimmen. Sie beziehen sich nicht mehr nur auf die Abwehr von behördlich angeordneten Vorhaben, die gegen ihre lokalen Interessen gehen, sondern sehen sich darin immer mehr als Objekt einer aus dem bürgerlichen Ruder gelaufenen politischen Realität. Das ganze Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zur herrschenden Politik bricht dabei durch. Das Misstrauen gegen sie, das Wissen um deren Ignoranz, um deren Abhängigkeit vom Bankensystem, dem weltweit agierenden Finanzkapital, für das alles herhalten muss, was politisch greifbar ist, und das Wissen um dessen treibende Kraft und Macht. Es ist in der Wahrnehmung von Wirklichkeit etwas gebrochen. Es geht nicht nur um Besitzstände, sondern um künftige Generationen, die durch die Schuldenwirtschaft von heute schon bei ihrer Geburt enteignet und mit den strahlenden Resultaten der Atomwirtschaft zugemüllt werden.
Im Tralala der Politik und der Medien soll das kaschiert werden. Die Politik habe Recht behalten, der Aufschwung sei da, die Krise vorbei, weil die Exporte der deutschen Industrie, des Flugzeugbaus, der Auto- und Rüstungsindustrie und der Maschinenbau gerade mal wieder boomen und die Neuverschuldung um einige Milliarden gemindert werden kann. Auch bei einer immer noch eklatanten, akuten Staatsverschuldung von 84% des Bruttoinlandprodukts ist man inzwischen zuversichtlich, weil man es sein muss, weil der Glaube an das System zur Grundlage des kapitalistischen Finanzmarkts geworden ist. Real ist dort sowieso nichts mehr. Der Countdown zur nächsten Krise läuft. So heißt der neue, sehr lesenswerte ISW-Report Nummer 82. Und dort wird das auch bewiesen.
Die Schuldenwirtschaft ist um keinen Deut weitergekommen. Im Gegenteil, die Neuverschuldungen der nächsten Jahre bleiben gewaltig und die Jahreszinsen hierfür sind schon jetzt auf 72 Milliarden Euro pro Jahr angewachsen und treiben die Zinsverzinsung parabelförmig in die Höhe. Zugleich droht weiterhin eine weltweite Inflation, die vor allem durch die Gelddruckerei der USA noch wahrscheinlicher wird. Während es der großen Industrie gerade besser gehen mag, kann sich der Mittelstand in Deutschland deshalb dennoch nicht wirklich fangen. Das alleine lässt sich schon in der Spar- und Steuerpolitik erkennen. Das Kapital hat die innere Schranke seines Verwertungsstrebens längst erreicht und ist an seine absolute Grenze gestoßen, an die Verwertbarkeit seiner Ressourcen überhaupt. Die Infrastrukturen der Staaten und Länder und Kommunen und die Substanzen der Natur können nur noch verschlissen werden, soll ihre Verwertung die Schuldverhältnisse des internationalen Kapitals, die ihm nötige Geldproduktion, noch bedienen. Da wird Geld erst gedruckt und zur Schuldentilgung ausgegeben und verbreitet somit zunächst einen substanzlosen Segen. Es muss aber zugleich erst noch, gemäß seiner Wertdarstellung, durch eine zusätzlich nötige Arbeitsmenge im Nachhinein gedeckt werden. Der Druck also bleibt. Aber aus der realen Wirtschaft, wofür der Kapitalvorschuss für Investition und Rohstoff und Infrastruktur wesentlich ist, ist diese Wertdeckung kaum noch möglich. Jetzt soll das verbliebene Gemeinvermögen, die noch ausnutzbaren öffentlichen Wertquellen und Menschen, für eine Zukunft eingesetzt werden, die nur noch durch eine dubiose Vermehrung der Wertmasse prospektiert ist. Doch selbst wenn man die ganze Welt aufbrauchen würde, dieses System kann nicht mehr dauerhaft funktionieren. Der einstige wirtschaftliche Rückhalt der Geldpolitik, der Dollar, ist gestrandet. Die gewaltigen Schulden der USA von über 12 Billionen Dollar werden weiterhin zur Inflation treiben und die Handelspartner abschrecken. Die Ressourcen der Welt insgesamt reichen nicht mehr aus, um eine solche Wertmasse hervorzubringen, weil der Wert sich nur im Kauf der Produkte realisieren kann und weil die Löhne immer weniger hinreichen, dies zu finanzieren, vor allem, wenn sie dafür zunehmend nur Geld zur Verfügung haben, das erst noch in Wert gestellt werden muss. Dass es so nicht funktionieren kann, das weiß jeder, der sich mit Volkswirtschaft beschäftigt hat. Wenn die Wachstumsrate der Volkswirtschaft vom Zinssatz für Geldvermögen dauerhaft überschritten wird, kann reale Kapitalwirtschaft, die Bewirtschaftung des Warenkapitals, sich nicht realisieren. An ihre Stelle tritt ein Schuldsystem in der Finanzwirtschaft, ein System, das auf zukünftige Auspressungen spekuliert, Feudalkapitalismus. Da haben dann nur noch die Notenbanken das Sagen und nicht mehr die Politik. Die kann ihrem Druck nur folgen und den Kreislauf der Absatzkrisen mit Lohndumping und Armutsdrohung, sprich Hartz IV, forttreiben. Und was daraufhin in den Kommunen erfolgt, haben wir inzwischen alle vor Augen. Es genügt ein Blick in die Zentren der Metropolen oder nach den USA oder in den Spiegel, wo dies gerade gut beschrieben wird.
Gutes Radio bekämpft Vorurteile. Radio Lora auf 92.4.
Ich lebe in einem Land, wo Frau gleich Familie, Umwelt gleich Landwirtschaft, Afrikaner gleich Drogendealer.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Island war einst durch die Aufblähung des Finanzkapitals ein superreiches Land gewesen, bevor es zusammenbrach. Jetzt ist das Land bankrott und die Isländer nehmen die Politik nicht mehr so ernst. In der Hauptstadt Reykjavik hatte sich zur Wahl des Stadtparlaments eine Punkergruppe als die beste Partei aufgestellt, um den repräsentativen Parlamentarismus zu verhöhnen. Die Politsatire sollte einfach nur Spaß machen. Die Leute aber machten mit. Sie hatten die Schnauze voll. Die beste Partei wurde gewählt und regiert nun die Stadt. Der frisch gebackene Punk-Kulturdezernent fragte bei der Amtsübernahme seinen Vorgänger, wo denn das viele Geld geblieben sei, das sie mal hatten. Der sagte, ins Nichts aufgelöst, in den Himmel verpufft, es ist einfach verschwunden. Was, fragte der Punker, in den Himmel gefahren, ohne Beerdigung? Ein Ende muss sein, wenn es einen Anfang geben soll. Die tatsächliche oder auch nur vorgetäuschte Ahnungslosigkeit der politischen Klasse ist grotesk. Sie wird aber schon durch das einfache Engagement für wirklich kommunale Belange einfach weggefegt. Auch die Punker müssen die Menschen aus den bankrotten Institutionen entlassen, wie es auch andere Politiker hätten tun müssen. Aber sie machen alles offen und in ständiger Diskussion mit der Bevölkerung. Das Einzige, was sie bieten können, ist das Vertrauen in die eigene Kraft der Kommune und die Abwehr von großartigen Finanzkonzepten. Die Menschen, die alles verloren haben, können nur noch ihre Zukunft verlieren, wenn sie falsch handeln. Und es ist eben klar und vielen schon bewusst geworden, dass sie nicht mehr aus Geldanlagen hervorzubringen ist, weil sie auch nie aus Geld entstanden war, sondern aus der Kraft, dem Einfallsreichtum und dem Arbeitsaufwand von lebenden Menschen. Und weil eben Geld nicht wirklich aus Geld entsteht, kann wirtschaftliches Handeln per Finanzwirtschaft nur noch unwirtschaftlich werden. Aus dem Spaß hat sich nun eine ernsthafte Arbeit an der Erneuerung des Lebenskerns der Stadt entwickelt. Bislang scheint es gut zu gehen. Jedenfalls erhalten die ehemaligen Punker immer noch über 75% Zustimmung aus der Bevölkerung. In einigen Kommunen in den USA gibt es vergleichbare Aktionen, zum Beispiel in Detroit, wo in den Ruinen eines Automobilkonzerns ein blühendes Leben von Gartenbaubetrieben und Landwirtschaft entstanden war, der vielen Menschen nun wieder zur Existenzgrundlage geworden ist. Klar, man kann das alles nicht mit dem reichen Weltexporteur Deutschland vergleichen, noch nicht. Aber in den USA hätte bislang auch niemand geglaubt, wie schnell ein wirtschaftlicher Niedergang vonstatten gehen kann, wenn die Trägersubstanz der kapitalistischen Gesellschaft, das Geld, nicht mehr funktioniert. Die Spaltung, die durch die Gesellschaft geht, ergibt sich dann unmittelbar aus einem Überlebenskampf, worin sich besonders die Kommunalwirtschaft zwischen Wachstum und Verelendung spaltet. Hier vollzieht sich der wirkliche Kern der kapitalistischen Krise. Hier steigen die Mieten, die Energiekosten und hier wächst der soziale Niedergang, weil das alles nicht mehr finanzierbar ist. Und hier wird auch sichtbar, was Feudalkapitalismus letztlich betreibt. Die Zerstörung des menschlichen Gemeinwesens, des Sozialwesens Mensch überhaupt. Was der Kapitalismus in die Welt gesetzt hatte, um durch die Ausbeutung der Arbeit Kapital zu gewinnen und einen sozialen Erhalt der Ausgebeuteten zu gewährleisten, das funktioniert nicht mehr, wenn Geld nicht mehr funktioniert, wenn der Geldwert seinen wirklichen Tauschwert verliert. Der kapitalistische Staat musste noch den gesellschaftlichen Organismus in Form halten, den das Kapital nötig hatte, musste Steuern erheben und Sozialleistungen und das Recht des Privateigentums sichern, um sich als wenigstens funktional zu beweisen. Doch dieser Organismus ist nun selbst zum Objekt der Ausbeutung geworden.
Das verändert den Charakter der Armut, die hieraus entsteht. Sie hat kein Gesicht, kein Gegenüber, keine Wirklichkeit. Sie besteht aus purer Angst, aus Lebensangst. Die Sorge um das eigene Leben und das der Generationen ist endlos geworden, weil die gesellschaftlichen Lebensgrundlagen sich auflösen. Der Druck auf Anpassung besteht nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im ganzen Lebensverhältnis, besteht aus einer generellen Angst vor Ausgrenzung und Ächtung, Missachtung des Lebens selbst, der Natur und der Menschen im Allgemeinen. In den Kommunen tritt das zutage. Hier treiben die Konflikte um Wohnen und Integrität und soziale Sicherheit die Armut in den sozialen Abgrund und den Reichtum in die Kultur der Macht. Hier werden die Hütten der Armen abgerissen, um den Palästen des Finanzkapitals Platz zu verschaffen.
Bloodclad! Yes, Bob-Bomb Generation! Fetish Mashup in Nation! In this time Armageddon! Bye. Don't get me. Free the fuck out of Babylon. Awa. Punjabi nation. In this time I'm a Gideon. Bent up pain gets intense. I feel pulling head short friends. Please stop the violence and start playing in punk bands. You look spicy on your head. Why don't you make locks out of thread?
Wait.
The message is clear. A message from God. A message from God.
Make love.
God has flies.
P.S.
Fuck the cops!
Das waren jetzt die Ärzte mit ihrem Song Knüppelbullendub.
Lora ist Freiheit on Air. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und am Wochenende hast du frei.
Nachdem der 20-jährige Georg Büchner im Hessischen Landboten im Juli 1834 in seiner Schrift »Krieg den Palästen, Friede den Hütten« der Landbevölkerung vor Augen geführt hatte, dass sie mit ihrer Steuerlast die überzogenen Aufwendungen des Hofs finanzierten, kam es zu Unruhen, weil erstmals durch die Verwendung von Statistiken die unsinnige Verschwendung der Steuern für die überzogenen Aufwendungen des Hofs offenkundig gemacht wurden. So aber auch heute. Wer durch die Metropolen der Welt geht, findet überall den Prunk in den pompösen Erektionen der Wolkenkratzer des Finanzkapitals und im Kontrast hierzu die Ghettos der Armen an den Rändern der Stadt. Frappierend ist die weltweite Gleichschaltung dieses Verhältnisses. Es zeigt, dass die Kommunen nicht wirklich kommunal sind, dass der Reichtum und die Macht des Geldes international ist und sich lediglich die Hütten der armen Ghettos am Stadtrand national noch unterscheiden, sowohl in Europa wie auch weltweit. International ist lediglich die Verwertung der menschlichen Lebensgrundlagen, die eine ungeheuerliche Tendenz zur Totalisierung hat. Die Ausweitung der Kapitalinteressen und deren Verwirklichung in der Gentrifikation der Städte ist nur ein Ausdruck der kapitalistischen Endlosschleife, die ewige Selbstrettung des Kapitalismus aus den Krisen, die das Wertwachstum mit eherner Gleichförmigkeit immer wieder produziert. Viele Menschen haben begriffen, dass das kapitalistische System selbst der wesentliche Grund dieses desolaten Prozesses ist. Aber immer noch erscheint es zugleich vielen alternativlos, haben sie oft doch noch das Gewalt- und Spitzelsystem des sogenannten realen Sozialismus in den Knochen. Doch da fehlen vielleicht auch die Grundlagen, um das, was werden kann, überhaupt richtig zu beurteilen. Die Wirtschaftskrisen sind Verwertungskrisen und deshalb steht das ganze Wertsystem im Fokus einer notwendigen Gesellschaftsveränderung. Darum vor allem geht es. Wert ist eine Abstraktion mit realer Wirkung. Und wo diese herrscht, vernichtet sie, was zugleich durch sie entsteht. Dies scheint erstmal eine rein philosophische Betrachtung zu sein und wurde schon auch bestens von Hegel ausgeführt. Doch sie hat auch schon Goethe seinem Faust mitgegeben, als er Mephisto sagen ließ, so ist denn alles, was entsteht, wert, dass es zugrunde geht. Und Karl Marx hat sie auf den Brennpunkt der Wirklichkeit gebracht.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen.
Trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem.
Unser Anspruch ist, kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Es kommt dazu trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Geld entsteht im Tauschverhältnis der Waren auf dem Markt. entsteht dort als Maß, worin die Arbeitsprodukte von Menschen auf menschliche Bedürfnisse bezogen werden. Es stellt menschlichen Reichtum aber nur als bloßes Wertquantum dar und damit in seiner einfältigsten Form. Geld als Maß der Werte resultiert nicht aus der Vielfalt menschlicher Produktivität, ist nicht als allgemeine Form der Arbeitsprodukte für sie da, nicht als das, was die Produkte von den Menschen waren, sondern besteht allgemein nur als ein aktuelles Preisverhältnis, worin sich das allgemeine Wertmaß der Produktion, die zur Produktion durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, in einem bestimmten Warentausch ausdrückt und vermittelt, je nachdem, ob und wie oft es auf dem Markt abgesetzt werden kann. Zwischen dem Wert der Produkte und ihrem Preis auf dem Markt, durch den sie die Hand des Warenbesitzers wechseln, besteht ein Widerspruch, der sich zwischen Angebot und Nachfrage nur scheinbar auflöst. Als Maßstab der Preise bestimmt sich Geld aus der realisierbaren Wertmasse, also aus dem Verkauf der Produkte, durch das es sich gebildet hatte. Als Maß der Werte aus ihrem Kauf, also aus dem, was sie an menschlichem Aufwand zu ihrer Erzeugung verkörpern. Solange sich Geld aus einem Warentausch ergibt, wird sich dieser Widerspruch von Geld als allgemeine Wertform und seinem Dasein als Maßstab des Verhältnisses der Preise nicht auflösen können. Geld repräsentiert die unüberwundene Teilung von Kauf und Verkauf, die Trennung von Arbeit und Bedürfnis, von Notwendigkeit und Freiheit. Das große schwarze Loch der Abstraktion, wo durch jeder Einsatz zu einem Risiko wird, weil darin alles verschwinden kann, was zum Absatz auf dem Markt entstanden ist, wenn sein Wert nicht vom Wert des Geldes ausgeglichen wird. Dieser Wert entsteht, wo er auch zergeht. Es kann heute niemals gewiss sein, was morgen ist, welchen Wert die Dinge auf dem Markt realisieren können und wo sie wertlos werden, unverkaufbar bleiben oder nur unter ihrem Wert verkauft werden können, wie umgekehrt auch über diesem. Das Wertverhältnis hat die Kontrolle über die menschlichen Verhältnisse und ist zugleich so widersinnig, wie Sachen sind, wenn sie für die Menschen gemacht werden, aber nicht für sie da sein können, wenn die Sache der Menschen nicht als menschliche Sache, als wirklich gesellschaftliche Sache, sondern nur als Versachlichung der Menschen in der Form von Privatbesitz existiert. Arbeit und Konsum beziehen sich aufeinander nicht durch die Menschen, sondern durch einen Widerspruch ihrer Verhältnisse auf dem Warenmarkt. Geld ist Ausdruck einer Verkehrung der menschlichen Lebensverhältnisse zu einer Gesellschaftsmacht der Lebensbedingungen, welche Menschen dazu zwingt, nicht für ihre Bedürfnisse und Entwicklungen zu arbeiten, sondern für Geld, das sie je nach ihrem Vermögen entweder durch Arbeit zum Lebensunterhalt erwerben müssen oder das sie besitzen und anlegen, um es durch die Arbeit anderer Menschen zu verwerten, indem sie also durch die Macht der Preisbildung, durch die Verfügung über deren Existenznot zu ihrem persönlichen Profit machen. Darin realisiert sich eine Mehrarbeit, welche die arbeitende Bevölkerung unbezahlt verrichten bzw. ihre Arbeit insgesamt unterwertig preisgeben muss, weil sie der Existenzmacht des Geldes zu folgen hat. Dies macht das Klassenverhältnis aus, das vom Verhältnis des Geldes untrennbar ist, weil es aus ihm hervorgeht. Es macht die Reichen immer reicher, weil sie sich aus dem entwickeln, was sie durch solche Macht den Menschen an Leistungen für sich abbringen können, was sie also der gesellschaftlichen Arbeit enteignen, privatisieren und in eigenen Geldbeständen sichern. Für sie ist es der Ertrag ihres Risikos beim Einsatz von Geld, für die anderen ist es pure Not, die sie zu bewältigen haben, und die wird umso größer, je isolierter und abhängiger sie von dieser Gesellschaftsmacht sind. Arbeit auf der einen Seite erzeugt den Mangel auf der anderen, weil die Produkte durch die Einfältigkeit ihres Wertseins dem Kapital zu einem Mehrwert verhelfen, durch den die Menschen letztlich immer wieder nur arm werden können, weil ihnen darin ein Teil ihrer Arbeitskraft und Natur entzogen ist, der auf der anderen Seite nur zur Potenzierung der Macht gegen sie verwendet wird. Im Gegensatz der Klassen werden die Besitzlosen in dem Maß ohnmächtiger, in welchem die Mächtigen reicher werden. Zur Aufhebung der Klassengesellschaft schien daher zunächst die einfache Umkehrung dieses Verhältnisses die wichtigste Option, die Umkehrung der Privatmacht der Aneigner, die Diktatur des Kapitals zur Diktatur der gesellschaftlichen Arbeit, zur Diktatur des Proletariats. Der bürgerliche Staat sollte durch proletarische Politik zum Übergangsmedium in einer sozialistischen Gesellschaft, zum Bildungsprozess einer klassenlosen Gesellschaft gewendet werden. Diktatur ist aber immer ein Begriff der Staatspolitik und verlangt also die Gewalt einer Staatsmaschinerie. Die Frage hierzu ergeht aus dem Widersinn, dass durch Gewalt immer nur der Gewalttätige bestärkt werden kann und dies aber auf das Proletariat bezogen, doch zugleich seine Aufhebung bewirken sollte. Friedrich Engels hatte diesen Widersinn von der Funktionalität des sozialistischen Staats zur werdenden Gesellschaftsmacht des Kommunismus nur scheinbar aufgelöst, indem er die Bedürfnisse der Menschen durch ihre organische Stringenz als Subjekt der revolutionären Entwicklung begriff, welche den Staat überflüssig machen würden, weil sie die Verhältnisse der Arbeit von selbst bestimmen würden. Wozu aber hierfür eine Staatsmaschine nötig sein sollte, die selbst nur politisches Subjekt sein kann, und wie ein Staat sich selbst durch solche Verhältnisse aufheben können soll, ließ er und auch Marx prinzipiell unbeantwortet. Marx hatte die gesellschaftliche Selbstbestimmung des Proletariats vor allem mit der Kernvorstellung der Pariser Kommune verbunden. Darin war der politische, der ökonomische und der kultivierte Mensch eine gesellschaftliche Einheit. Die seinerzeit gängige Formel von der Diktatur des Proletariats war für Marx lediglich philosophisch gemeint als die Selbstbestimmungsmacht der Produzenten, dem Gesamtarbeiter, als vollständiges gesellschaftliches Subjekt, welches die Gesellschaft erzeugt und also auch darin das vollständige Produkt auch vollständig als gesellschaftliches Eigentum politisch bestimmen können muss. Zu diesem gesellschaftlichen Subjekt gehören alle Menschen, wie sie jenseits des Kapitals, jenseits des Geldbesitzes sind, nicht nur solchen, die Industriearbeit verrichten oder Handwerk, sondern auch die in Kultur- und Lehrberufen, in der Kunst, in medizinischen und Dienstleistungsberufen und so weiter. Kurz, alle, welche das wirtschaftliche, politische und kulturelle Gemeinwesen einer Gesellschaft erzeugen und bewerkstelligen, der wirklich gesellschaftlich wirkende Mensch. Doch im Kapitalismus selbst ist nur der Lohnarbeiter produktiv, der Mehrwert schafft, nicht der Dienstleistende oder der arbeitende Mensch überhaupt. Und nur er gerät als erster in den Kreislauf der Verarmung. Von daher ist er jener, der nichts zu verlieren hat als seine Ketten, wie es im Kommunistischen Manifest benannt war. Doch sein Aufstand und die Wendung seiner Verarmung in die Herrschaftsform einer Diktatur kann nichts anderes bewirken als die Umkehrung von der Ausbeutung der Menschen durch Geldmacht zu ihrer Ausbeutung durch politische Gewalt einer proletarischen Ideologie. Das ist völlig undialektisch, weil sich hieraus niemals eine neue gesellschaftliche Qualität ergeben kann, weder durch eine Übergangsgesellschaft noch als konkrete Utopie. Es ist also ein schlichter Widersinn, der den sogenannten Realsozialismus hervorgebracht und für den Marxismus insgesamt fatale Folgen hatte. Er hat unmittelbar damit zu tun, dass in der linken Diskussion Gesellschaft immer nur wie eine Gemeinschaft der Arbeit begriffen wurde, als Gemeinwohl des Arbeiters überhaupt, ähnlich einem Vereinszweck, um dessen Erfüllung es ginge, um einem Verein freier Menschen, der durch die Arbeit selbst die Notwendigkeiten des Daseins, des Stoffwechsels mit der Natur und der Bedürfnisse überwinden können sollte. So, als ob dies das Entwicklungsziel aller gesellschaftlichen Bestrebungen sein müsse, ein Telos, der Wirklichkeit selbst aufheben könne. Gerade hierging aber hatte sich Marx in seiner Kritik des Gothaer Programms, dem Gründungsprogramm der SPD, gewendet und als Quelle des gesellschaftlichen Reichtums auch Produktivität und Natur bestimmt, über welche die Menschen nicht einfach hinwegkommen können, weil es die historischen Bedingungen jeder Produktion sind. Für ihn konnte Kommunismus nur der Begriff einer wirklichen Bewegung sein, einem Sozialismus, der immer in einer Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Notwendigkeit stattfindet. Die Menschen sind darin nicht reduziert auf ein Gesellschaftssubjekt der Arbeit. Sie verwirklichen ihre gesellschaftlichen Beziehungen, indem sie ihre Arbeit bewusst als ihr gesellschaftliches Verhältnis, also als ihre politische, kulturelle und wirtschaftliche Beziehung zu ihren Bedürfnissen vollziehen und den Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung aufheben. Stattdessen ihr individuelles Wesen als gesellschaftliches Wesen produzieren, ihr individuelles Verhältnis als ihr gesellschaftliches Verhältnis verwirklichen und ihr gesellschaftliches Verhältnis als Verhalten ihrer Individualität erkennen.
Der eine sagt, das mag ich nicht. Der andere ist dafür. Der dritte, der meint gar nichts, trinkt sein Bier. Der eine raucht, weil's ihm so schmeckt. Der andere rennt im Wald 12 Kilometer. Jeden Tag. Lasst sich gar nichts gefallen. Der andere, der ist starr. Der dritte hat ein Brett vor dem Hirn. Denkt so verdraht. Der eine schreit, das haben wir gleich. Der andere legt sie hin, weil er so unmüd ist.
Die Handlings mit ihrem Song Rote Haar. Die Raffinesse des Nationalsozialismus bestand darin, Kapitalismuskritik mit nationaler Wohltätigkeit, mit der Vorstellung eines allseits wirkenden Gemeinwohls des Staats zu vermengen. Hierdurch war es möglich, das Kapital durch nationalstaatliche Kulturmacht zu ersetzen und dennoch zu bewahren, indem es zur Kultur der Arbeit erhoben wurde, zur politischen Kultur einer Volksgenossenschaft. Die Vorstellung von einem Gemeinwohl, in welchem sich Staat und Bürger vereinen und befrieden, ist so alt wie das Bürgertum selbst. Es ist ja auch das, was durch den Warentausch realisierbar erscheint, die Vorstellung einer Gerechtigkeit, die sich in einem Gemeinsinn jenseits der besonderen Lebensumstände begründet, also selbst das Recht eines allgemeinen Vergleichs ist. Das Gemeine, worin sich die Gleichheit und Freiheit der Menschen vereint, ist ja gerade die Abstraktion, in der sie voneinander profitieren, wenn sie ihre Besitztümer tauschen. Aber eben nur, wenn sie welche haben. Die wirklichen Lebensbedingungen, die Bedingungen der Lebenserzeugung und Lebenserhaltung waren dem vorausgesetzt, weil das Gemeine ja nicht zugleich das Besondere, weil es eben nur ein abstrakt Allgemeines sein kann. Die bürgerliche Solidarität besteht aus Gleichschaltung der herrschenden Vorstellungen über einen Gemeinsinn allgemein notwendiger menschlicher Existenz, über die Individualität der Menschen hinweg, nicht aus wirklich gesellschaftlichem Verhalten der Individuen in Verhältnissen, die dem widersprechen, indem sie es zur allgemeinen Privatform ihrer Selbstbezogenheit zwingen. So wird zum Beispiel auch unter solidarischer Ökonomie oft auch mehr als nur eine Notwendigkeit im Widerstand gegen die herrschende Ökonomie verstanden, eben schon als Aufhebung dieser Ökonomie selbst. Und neuerdings begeistert man sich bei Attac für ein Buch des österreichischen Attac-Begründers Christian Felbert mit dem Titel Gemeinwohlökonomie, der von sich glaubt, etwas ganz Neues, das Wirtschaftsmodell der Zukunft entdeckt zu haben. In seinem Buch geht es um die Vorstellung von einer Gesellschaft, die sich wie ein etwas größer geratenes zwischenmenschliches Verhältnis zwischen Geben und Nehmen ereignet, sich hieraus moralisch begründet und sanktioniert und das wirtschaftlich durch ein Steuermodell zum Ausgleich von Eigennutz und Gemeinwohl ausgeregelt wird. Damit sollen ausbeuterische Interessen aus der Welt sein, weil hiernach Betriebe oder Personen durch die Verteilung von Gemeinwohlpunkten für besondere Rücksichten auf das Gemeine gefordert bzw. finanziert werden. Ähnliche Vorstellungen von einer neuen Gesellschaft werden auch von anderen Richtungen in der Diskussion um solidarische Ökonomie vorgebracht, wonach sich diese etwa wie eine Community im Internet betreiben ließe. Auch dieses Modell gibt es schon ausführlicher unter dem Begriff Kommunismus, das von ehemaligen IT-Jobbern als eine neue Form des Kommunismus angepriesen wird. Hier soll eine sogenannte Gemeingüterökonomie die Menschen beglücken, wie es angeblich bei Wikipedia geschehe, indem sie freiwillige Beiträge für das Gemeine hierzu einbringen. Wenn sie es nicht tun, müssen sie aber natürlich auch gefordert werden, denn sie nutzen ja sonst die anderen aus. Und wenn sie es falsch machen, muss man sie auch kontrollieren. Das ist heute die Vorstellung von einer Gesellschaft freier Menschen. Sie müssen ja nur zur Freiheit erzogen, also hierzu gezwungen werden. Was soll daran neu sein?
Auch im Gründungsprogramm der CDU, im Aalener Programm von 1947, wird das Gemeinwohl als höchstes Bedürfnis einer neuen Gesellschaft gefeiert, die über den Kapitalismus hinaus ist. Dort heißt es: Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Inhalt und Ziel einer sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert.
Brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil es klar macht.
Ein Gemeinwohl mag es in zweckhaft bestimmten Vereinigungen geben, nicht aber in einer menschlichen Gesellschaft. Gesellschaft ist das Lebensverhältnis von Menschen und ihr Leben verhält sich nur durch sie, ist immer ihr konkretes Zusammenwirken, ob nun im Wohlgefühl oder im Streit und Kampf. Die Errichtung eines Gemeinwohls zu einer Gesellschaft, also die Vorstellung von einer Wohlfühlgesellschaft, entspringt dem Glauben an eine allgemeine Güte des Menschseins, die durch eine gerechte Verteilung der Güter zu bekommen sei, gleich wie die Menschen in diesem Verhältnis selbst bestimmt oder bestimmend sind. Was und wie sie sich äußern und wie sie zu den Quellen ihres gesellschaftlichen Reichtums gestellt sind. Diese bestehen nicht aus netter Gestik und wechselseitiger Beschenkung, sondern aus Produktivkraft, Arbeit und Natur. Der Begriff eines Gemeinwohls unterstellt die Individuen dem Zweck einer Gesellschaft, der sich nicht wirklich in ihr und durch es verhält, also einen höheren Zweck, der außerhalb des wirklichen Verhältnisses der Menschen begründet ist. Darauf hat er schon dereinst Karl Marx hingewiesen, als er schrieb:
Es ist vor allem zu vermeiden, die Gesellschaft wieder als Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren. Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen. Seine Lebensäußerung erscheine sie auch nicht in der unmittelbaren Form einer gemeinschaftlichen, mit anderen zugleich vollbrachten Lebensäußerung, ist daher eine Äußerung und Bestätigung des gesellschaftlichen Lebens. Das individuelle und das Gattungsleben des Menschen sind nicht verschieden, so sehr auch und dies notwendig die Daseinsweise des individuellen Lebens eine mehr besondere oder mehr allgemeine Weise des Gattungslebens ist oder je mehr das Gattungsleben ein mehr besonderes oder allgemein individuelles Leben ist.
In der Tat ist das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft das Schwerste, was eine Gesellschaft auflösen können muss, um sich überhaupt als menschliche Gesellschaft erweisen zu können. Und das geht nur, wenn beides auch wirklich identifizierbar ist, wenn beides eine Identität hat, in der sich alle Entwicklungen, und das heißt auch Auseinandersetzungen, bewegen können. Dies wiederum verlangt ein wirklich gegenständliches Verhältnis der gesellschaftlichen Individuen. Dies ist durch das Wesen der kapitalistischen Gesellschaft nicht möglich, weil diese durch Geld vermittelt ist, durch ein abstraktes Quantum, das sich in Wirklichkeit gegen die realen gesellschaftlichen Beziehungen als Privateigentum verselbstständigt und dadurch mächtig wird, dass es die einzige allgemeine Form des gesellschaftlichen Reichtums ist. Um diesen Widerspruch von Privatheit und Gesellschaftlichkeit des Reichtums zu überwinden, welcher in der Form der Ware sich verhält, muss also letztlich das Wertverhältnis, das seinen allgemeinen Ausdruck in der Geldform hat, aufgehoben werden. Da dies aber das sachliche Verhältnis der Menschen selbst betrifft, genügt es nicht, diese nur moralisch zu bewerten, etwa einfach als Gierköpfe auf der einen Seite und als Arbeiter der Gerechtigkeit auf der anderen. Es geht darum, die wahren Beziehungen selbst aufzulösen, ohne ihren gesellschaftlichen Sinn zu zerstören, ohne also eine Politik und damit eine politische Moral, einen politischen Willen gegen sie zu setzen. Sie müssen überführt werden in eine Form, worin sich der Gegensatz von Privatheit und Gesellschaftlichkeit auch wirklich aufhebt. Einer Form, worin die Individuen unmittelbar auch gesellschaftlich auftreten, politisch, wirtschaftlich und kulturell in einer wirklichen Beziehung stehen. Und dies findet sich innerhalb des Kapitalismus heute nur in den Kommunen. Dort ist daher anzusetzen. Das war die Donauhymne der Heindlings.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Eine Kommune ist idealerweise die politische Form des Selbsterhalts und der Entwicklung eines Gemeinwesens, worin die Individuen sich über ihr Dasein und ihre Zukunft verständigen müssen, weil sie für sich nicht wirklich existieren können. Realerweise kann das eine Kommune aber gar nicht bewerkstelligen, weil sich darin die Menschen als Menschen dieser Welt zueinander verhalten, weil sie also in der Kommune alleine weder ihre ganze Natur noch ihre ganze Produktivität noch ihre ganze Produktion vorfinden und vollziehen können. Die Quellen des menschlichen Reichtums sind auf der ganzen Welt verteilt und müssen als solche auch in den Kommunen in ein praktisches Verhältnis wechselseitiger Ergänzung versetzt werden. Dieses muss daher letztlich international sein. Heute besteht dieses Verhältnis überwiegend aus Finanzkapital. Aber in der Kommune ist die Notwendigkeit gesellschaftlichen Zusammenwirkens konkret. Und hier fällt Sein und Bewusstsein der Menschen, ihre Subjektivität wie Objektivität in eins. Hier stellt sich ihr Widerspruch und Mangel, die Not wie die Befriedigung des gesellschaftlichen Menschseins in einer unmittelbaren Wahrheit heraus. Und es zeigt sich daher auch hier das wirkliche Elend des Kapitalismus, die Brutalität des Finanzkapitals gegen Mensch und Natur, selbst dort, wo Reichtum herrscht. Denn hier ist sie als Absurdität des Geldes, als Träger des Selbsterhalts und der Lebensproduktion der Menschen, der Wirtschaft, des Handels, der Steuern und der Sozialleistungen unmittelbar zu spüren. Um das Finanzkapital wie das Kapital überhaupt zu überwinden, muss Geld auf das gebracht werden, wofür es gilt, als Mittel des Ausgleichs in der Beziehung unterschiedlicher Aufwendungen und Materialien bei ihrem Austausch innerhalb einer bestimmten Gesellschaft oder auch zwischen den verschiedenen Entwicklungsformen unterschiedlicher Gesellschaften. Die Frage, die dabei zu beantworten ist, ist die Frage, wodurch die abstrakte Beziehung, die durch das Wertverhältnis gegeben ist, in eine konkrete Beziehung aufzuheben ist. Es ist also zu klären, wodurch dieser Austausch wirklich konkrete gesellschaftliche Gültigkeit bekommen kann, wie also Geld selbst darstellen kann, was in welchem Maß gesellschaftlich als Ausgleich unterschiedlicher Aufwendungen gelten kann. Es muss darstellen können, was in einem konkreten Verhältnis der in den Produkten herausgestellten Quellen des Reichtums in welchem Quantum gelten und in welcher Zeit Gültigkeit haben kann. Das Maß hierfür ergibt sich aus den wirklichen Substanzen der Reichtumsproduktion, aus Arbeitsaufwand, Produktionsmitteln und Naturstoffen. Es handelt sich dabei also um eine komplexe Beziehung, die nicht in einer einzigen Sache darstellbar ist. Es gehört dazu eine Beschreibung der Inhalte, die ins Verhältnis gesetzt werden, ein Vertrag, der diese Beziehung verträglich macht. Wo Geld wie Münzgeld zum Ausgleich im Hier und Jetzt dienen muss, kann es dann auch nur in der Befristung dieses Hier und Jetzt gelten, nicht als Bewahrung eines überhistorischen Werts. Es kann zum Beispiel als Chipgeld verwendet werden, das zu einem bestimmten Datum bewertet ist und in einem bestimmten Zeitintervall sich entwertet. Ganz allgemein gesprochen muss diese Wirtschaftsform auf einem Vertragsverhältnis beruhen, das auch immer wieder neue Dispositionen der Bewertung möglich macht und sich nicht durch sich selbst vermehren kann. Die Grundlagen hierfür bestehen in den aktuellen Aufwendungen zur Reproduktion und Produktion des Lebens, die Entwicklung von Natur und Mensch in einer historisch, kulturell und politisch definierten räumlichen, also geografischen Ausdehnung. Kommune, Region, Land, Kontinent. Der Wert der Arbeit ergibt sich im Maß des durchschnittlichen Lebensstandards, der gesellschaftlich beschlossen und gültig gemacht wird und worin auch anteilig die Produktionsmittel und Naturstoffe einbezogen sind. Er ist von daher durch die unterschiedliche Art der Aufwendung gewichtet in Arbeitsbeschwernis, menschlicher Arbeitszeit, Naturverbrauch und Abschreibung der Technologie im Maßstab angewandten und genutzten Herstellungsaufwands. Der Aufwand für menschliche Arbeit wird für die Reproduktion in solcher Gesellschaft nur noch ein Bruchteil der heutigen sein, weil weder Wertwachstum noch Verschwendung noch Überproduktion wirtschaftspolitisch notwendig sind. Alle Beziehungen der Menschen sind in diesem Aufwand vertraglich bestimmt, sowohl als Reproduktionsverträge wie als Produktionsverträge, wonach die Kommunen ihr gemeines Recht ableiten. Sie müssen grundsätzlich die Reproduktion der Menschen garantieren, weil dies die Grundlage einer menschlichen Gesellschaft ist, können aber zugleich umgekehrt ihre Arbeitskraft hierfür beanspruchen, sofern diese arbeitsfähig sind. In dem Maße, wie die Menschen schon individuell ihre eigene Arbeit entwickeln, mit der sie sich reproduzieren können, werden sie von der Arbeitsverpflichtung entlastet. Andererseits ist die Kommune die Stätte industrieller und landwirtschaftlicher Produktion mit entsprechendem gesellschaftlichen Vermögen, das auch für die Ergänzungswirtschaft mit anderen Kommunen hinreichen muss. Was die Mehrproduktion betrifft, also die Produktion zur Erweiterung des Lebensstandards, so muss diese den Bedürfnissen der Menschen freigestellt sein. Sie beruht darauf, dass diese bereit sind, über ihren Selbsterhalt hinaus zu arbeiten und dafür auch zunächst als Individuen an dieser Verbesserung des Lebensstandards beteiligt werden, bevor dieser allgemein wird und als gewöhnlicher Lebensstandard gilt. Die Produktionsmittel und Rohstoffe gelten hierbei unmittelbar als gesellschaftliches Eigentum, wie auch alles, was über das Leben der Individuen hinaus fortbesteht.
Die politische Beschlussfassung kann demzufolge nicht einfach nur repräsentativ sein, sondern hat zum einen die Notwendigkeiten aller Vertragsbeziehungen zur Grundlage, sowohl die der Individuen zum Gemeinwesen und die der Kommune zu anderen Kommunen, zum anderen die Freiheit, aus politischer Entscheidung heraus die gesellschaftliche Entwicklung zu bestimmen. Um dafür befähigt zu sein, hat sie die Form einer Beratung, worin aus den unterschiedlichen Lebenskreisen der Bevölkerung heraus beauftragte Menschen und Wissenschaftler als dienstleistende Räte fungieren, die ihr gegenüber unmittelbar auch rechenschaftspflichtig sind und hiernach auch rückbeordert werden können.
Der Balke überm Tal so weit, wogende Welle zur Winterszeit. Der Winter bläht jedes Segel auf, der Flossenschlag in der Flüsse laut. Hoch in der Luft und im tiefsten See, find schwarz und weiß, find Sand und Schnee. Bin überall und lebe mittendrin, bin Mutter Erde, der Geist in jedem Ding. Bin Winter schneeweiß und im Herbst das Gold, bin Sommers Blüte und der Lenz so hold. Ich bin der Vogel, der den Tag ansingt, bin Mutter der Geist in jedem Ding. Die Wälder holst du ab, dein Smog wirkt dich ins Grab. Verbrennst für Öl die Welt, weil nur der Profit für dich zählt. Drum schick ich dir die Flut, Sau der Regen fetzt dein Gut. Ich sende Fluch und Fluch zu dir, als Staub gehst du zurück zu mir. Bei Blitz und Donner weißt du, ich bin nah. Siehst wilde Schönheit, doch du fühlst Gefahr. Und wenn ich tob mit Sturm und Hagel komm, wünschst du die Mutter, hätt ich nie geboren. Ich bin der Falk überm Tal so weit, wogende Welle zur Winterszeit. Der Winter bläht jedes Segel auf, der Flossenschlag in der Flüsse laut. Hoch in der Luft und im tiefsten See, bin schwarz und weiß, Sand und Schnee. Bin überall und leb mittendrin, bin Mutter Erde, der Geist in jedem Ding.
Das war Reinhard Frankl mit seinem Lied Mutter Erde. Die geografische Ausdehnung der Kommunen, Regionen und Länder ist das politische Maß des Naturbedarfs für den Reproduktions- und Produktionsprozess, der sich auf die Gesamtzahl der entsprechenden Bevölkerung, der Eingeborenen wie der Zugezogenen verteilt. Hieraus ergibt sich der Grundwertanteil aller von der Gemeinde rein politisch verfügten Lebensbedingungen, der Wert des Bodens, der Wohnung und der Rohstoffe. Dieser Wert verrechnet sich pro Individuum auch mit der Dauer der Zeit seiner Beteiligung an der Kommune, sodass seine Ansprüche auch hiernach gewichtet sind und bei Umzug in andere Kommunen in die kommunalen Vertragsbeziehungen einbezogen werden muss. Die Kommunen können sich nur in dem Umfang selbst bestimmen, wie sie auch wirklich unabhängig sind. Viele Entwicklungen gehen über ihre geografische Ausdehnung hinaus. Besonders Großprojekte, zum Beispiel Schiffsbau, Kommunikationsnetze und so weiter und Verkehrsmittel und Verkehrswege, aber meist auch schon Landwirtschaft, Jagd oder Fischfang. Und schon die unterschiedlichen Ressourcen, zum Beispiel Gasvorkommen, Klima für bestimmte landwirtschaftliche Produkte und so weiter, verlangen einen regen Austausch der Kommunen zunächst innerhalb der Regionen und Länder und dann auch weltweit. Von daher müssen sie auch für diese Beziehungen über Mittel verfügen, die zum Austausch geeignet sind. Im Unterschied zu den Finanzbeziehungen und dem Devisenmarkt, die lediglich ein Machtgefälle der Mittel potenzieren, wird die Vertragsbeziehung einer Kommunalwirtschaft sich nach dem Verhältnis von Arbeitszeit, Naturstoff und Reproduktionsmittel richten. Damit bestärken sie sich wechselseitig und gleichen ihre Unterschiede in dem Maß aus, wie sie aufeinander eingehen. So wird zum Beispiel bei einem Austausch, worin arbeitsintensive Wirtschaft in ärmeren Ländern auf maschinenintensive in reichen bezogen wird, zugleich auch Ausgleich geschaffen, wenn die Arbeitszeit der ersteren die Zeiteffizienz der letzteren kompensiert. Die Teepflüger oder Baumwollernter in Indien zum Beispiel können dabei durchaus den Wert hochentwickelter Technologie ausgleichen und sich diese selbst zulegen, ohne über den Devisenmarkt ausbluten zu müssen. 5 Tage ihrer Arbeit könnten dann vielleicht locker hinreichen, um eine Erntemaschine zu erwerben, die in 2 Tagen herstellbar ist, wenn man 3 Tage als Ausgleich für die stofflichen Aufwände rechnet. Durch Wirtschaftsverhältnisse auf der Basis natürlicher Beziehungen jenseits des Kapitals würde Arbeit sich nur noch an den Notwendigkeiten und Freiheiten der politischen und wirtschaftlichen Aufwände ausrichten und Arbeitslosigkeit einfach nur noch Freizeit für Muße und Gesellschaft sein. Und dies im wachsenden Ausmaß und bei wirklich gesicherter Lebensgrundlage mit wachsender Produktivität und Naturersparnis. Auch die großen Herrschaftsmittel des Feudalkapitals, die Miete, die Kommunikationsinstrumente, die Unterhaltung oder die Energieversorgung hätten ihre Gewalt über die Menschen verloren, weil sie immer über das verfügen können, was ihrem Selbsterhalt zukommt und woran sie zur Entwicklung und Bereicherung des Lebensstandards beteiligt sind. Wie das konkret zu bewerkstelligen ist, darüber werden wir noch einiges auseinanderzusetzen und zu diskutieren haben. Aber eines ist schon jetzt eine grundlegende Feststellung. Eine internationale Kommunalwirtschaft könnte der Weg sein, wodurch die Beziehungen aller Menschen zur Bereicherung der ganzen Menschheit dient und Kriege unnötig werden, weil die Auseinandersetzungen und der Streit um die richtige Verträglichkeit durch Vertragsverhältnisse aufgehoben werden kann, durch Verhältnisse, die für alle Menschen Sinn haben und machen. Die Verbundenheit der Kommunen, je nach ihren wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Interessen, wird durch ihre innere Entwicklungskraft die Quelle eines menschlichen Fortschritts durch einen Reichtum sein, der allen so zukommt, wie er sich wirklich ergibt, ohne dass es hierfür moralischer, staatspolitischer oder wirtschaftsmächtiger Direktiven bedarf. Das verlangt allerdings, dass sich die Kommunen und die Menschen darin auch bewusst gegen Kapital und Gewalt verbünden und hiergegen Produktionsbeziehungen schaffen, die solche anachronistisch gewordenen Mächte unnötig und damit unwirksam werden lässt. Daher unser Wahlspruch: Kommunen aller Länder, verbündet euch! So, das war's wieder für heute. Wie immer könnt ihr auf der Website kulturkritik.net diese Sendung nachhören oder nachlesen und im kulturkritischen Lexikon die Erklärung der einzelnen hier verwendeten Begriffe finden. Denn also bis zur nächsten Sendung im Dezember. Es wird dann das 5-jährige Jubiläum dieser Sendereihe sein. Tschüss!